herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, einen schönen Montagabend und herzlich willkommen bei Das. Wir sind live aus Norddeutschland. Ja, ich verspreche Ihnen, wir werden heute auch über Bärte reden, obwohl ich da schon einen ganz, ganz strengen Blick bekomme. Aber viel wichtiger sind die Inhalte, die unseren Gast seit Jahrzehnten beschäftigen. Der Kampf gegen Armut ist das, was sein Berufsleben ausgemacht hat. Er ist der ehemalige Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und heute Abend unser Gast Ulrich Schneider. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, danke für die Einladung.
Lieber Herr Schneider, was hat Ihre Kindheit damit zu tun, dass Armut Ihr beruflicher Lebensweg gewesen ist?
Naja, ich bin Arbeiterkind. Wir hatten nicht viel. Wir hatten eher wenig. Mhm. Aber damals hätte man es nicht als Armut bezeichnet, weil wir alle so wenig hatten in der Straße. Da konnte man nicht mal eben ins Kino gehen oder sowas. War alles, vieles war überhaupt nicht drin. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Obwohl ich, wie gesagt, ich habe es nicht als bedrückend wahrgenommen, weil anders als heute hatten wir Glaube an die Zukunft. Also mein Vater sagte immer, Uli, wenn du Hauptschulabschluss machst, dann wirst du Handwerker, machst du Realschule, gehst ins Büro, machst dir nicht mehr die Hände dreckig und wenn du Abi machst, dann bist du sowieso am anderen Planeten. Und daran glaubte
gewesen,
man.
Ne?
Ich war der Erste in der Familie, der ein Abitur auch tatsächlich macht und war damit auf einem anderen Planeten. Nein, aber es kamen andere Sachen dazu. Ich war bei den Pfadfindern sehr aktiv. Also es war wirklich so, wir lernten bei den Pfadfindern, uns um Menschen zu kümmern, denen es nicht so gut ging. Einsame alte Frauen, die zu Hause lebten und nicht viel hatten. Wir haben bei den Pfadfindern, habe ich erstmalig dann mit der Gruppe ein Obdachlosenviertel besucht und ich dachte, das kann nicht wahr sein, wie die leben müssen. Anderes, also Pfadfinderzeit war sehr, sehr wichtig.
Sie sind in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen, vom Kind zum Jugendlichen geworden. Da war das aber auch noch so selbstverständlich, dass man sich umeinander gekümmert hat?
Es ist heute auch ja, wirklich zum Teil noch so, aber nicht mehr so durchgängig. Mhm. Wenn ich mir anschaue, dass insbesondere die relativ wenig haben, doch sehr solidarisch miteinander umgehen, sich helfen. Wenn ich mir anschaue, wirklich so eine kleine Reinigung, die da von irgendjemandem betrieben wird. Bei uns in der Ecke, wo ich wohne, macht das jemand, der aus der Türkei kommt. Wie viele Verwandte der da arbeiten hat. Einfach, um die mit durchzuziehen. Da habe ich den Eindruck, mal sind sie da, wenn sie was anderes haben, arbeiten sie woanders. Aber man kümmert sich, gerade dort, wo Menschen weniger haben. Wenn ich mir anschaue, wenn ich mit Handwerkern zu tun habe, wie die auch für ihr Personal da sind und wie sie zu ihren Leuten stehen und die nicht gleich rauswerfen, wenn es mal eng wird. Also da ist schon auch Solidarität. Nur im Großen und Ganzen ist Deutschland kälter geworden. Das denke ich schon, erheblich kälter im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren.
Deswegen haben Sie das Buch geschrieben, Krise. Das Versagen einer Republik.
Ja.
Gibt viel Raum, über den wir heute sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Bevor wir ganz tief ins Gespräch hineinsteigen können, gibt es erstmal ein kurzes Porträt über Sie und auch über Ihr erfolgreiches Schaffen in den letzten. Ja, auch über den Erfolg werden wir gleich sprechen, wie Sie das selber sehen.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, von Christiane Hennigsen.
25 Jahre lang stand er an der Spitze des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Oder wie er sagt, des schönsten Wohlfahrtsverbandes Deutschlands. Ulrich Schneider, streitbarer Kämpfer und der prominenteste Lobbyist für die sozial Schwachen in unserer Gesellschaft. Sein großes Lebensthema über all die Jahre, die Armut.
Das heutige Sozialhilfeniveau führt dazu, dass Sozialhilfeempfänger massiv ausgegrenzt sind.
Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Zahl der Armen vergrößern wird.
Das Tempo, in dem die Gesellschaft sich auseinanderentwickelt, gewinnt immer mehr an Fahrt.
Deutschland ist ein zutiefst gespaltenes Land.
Ihn ärgert, dass die reichsten 10% der Bevölkerung über 2/3 des gesamten Vermögens verfügen. Zum Ende seiner Karriere beim Paritätischen Wohlfahrtsverband rechnet er nun ab. Unsere Gesellschaft müsse endlich wieder solidarischer werden, sagt Ulrich Schneider.
Bevor wir miteinander sprechen, erzählen Sie uns, der Paritätische Wohlfahrtsverband, weil das taucht ja immer wieder auf. Ja. Um was genau kümmert sich der Paritätische Wohlfahrtsverband?
Der hilft Menschen zu helfen. Wir sind ein reiner Dachverband, über 10.000 Vereine, GmbHs, auch Aktiengesellschaften, Genossenschaften, die bei uns Mitglied sind, also keine Einzelperson, sondern Organisationen, darunter so ganz bekannte wie der VdK Deutschland, Arbeiter-Samariter-Bund, Kinderschutzbund, die Volkssolidarität und andere. Und dann aber auch ganz viele kleine, vor allen Dingen auch Selbsthilfeinitiativen. Und die vereinen wir unter unserem Dach und helfen wirklich den Menschen, die in Selbsthilfe oder für andere was tun wollen, das auch wirklich dann praktizieren zu können. Wir akquirieren, wenn, soweit es gelingt, Mittel dafür. Wir sehen zu, wie sieht es eigentlich mit Versicherungen aus? Ist da alles in Ordnung? Wir helfen beim Management. Wir beraten und wir führen, das ist ganz wichtig, die Menschen zusammen. Wir schaffen ein Netzwerk sozusagen von Menschen, die guten Willens sind. Und das ist, glaube ich, das, was den Paritätischen auszeichnet. Wir sind ein Riesennetzwerk, ein zivilgesellschaftliches Netzwerk von Menschen, die wirklich anpacken wollen.
Jetzt waren Sie 25 Jahre lang Hauptgeschäftsführer. Mhm. Warum sehen Sie, das habe ich eben jetzt gerade kurz als Anmoderation ein bisschen schon erwähnt, warum sehen Sie Ihre Bilanz eher kritisch?
Wenn ich mir nur den Verband anschaue, da habe ich gar nicht so einen Grund, so kritisch zu sein. Ganz im Gegenteil, wir waren ungeheuer erfolgreich in den 25 Jahren. Als die Mauer fiel, damals war ich DDR-Beauftragter des Verbandes, ist es uns gelungen, in Ostdeutschland sowas mit auf die Beine zu stellen. Wir haben dann verschiedenste Phasen wirklich sozialstaatlicher Entwicklung immer so gestaltet, dass neue Bewegungen, die entstanden sind, dass sie auch zu uns kamen, ihnen helfen konnten. Sei es die Frauenbewegung, sei es die Bewegung arbeitsloser Menschen, sei es im Moment die queere Bewegung und so weiter. Da, wo gesellschaftlich Neues entstand, wo Menschen anpacken wollten, die sind dann auch zu uns gekommen. Und da waren wir extrem erfolgreich. Was mein Lebensthema anbelangt, wie Sie es vorhin nannten, nämlich Armut zu bekämpfen, da muss ich sagen, wir haben ganz objektiv deutlich mehr Armut als vor 25 Jahren. Und wenn ich immer als Lobbyist bezeichnet werde, dann bin ich wahrscheinlich einer der erfolglosesten Lobbyisten in den 25 Jahren, was dieses Thema anbelangt, gewesen, der in Berlin oder vorher in Bonn rumrannte. Da soll man nicht schönreden. Die Armut hat zugenommen, die Republik ist kälter geworden, der Sozialstaat ist nicht mehr so gut, wie er mal war.
Wie genau kann man Armut definieren?
Na, für uns im Verband und für mich persönlich bedeutet Armut nie, dass Menschen unter Brücken erschlafen müssen, keine Kleidung haben, nichts zu essen, sondern Armut fängt auch immer schon dort an, wo Menschen einfach ausgeschlossen sind, weil sie materiell nicht mehr mithalten können.
Wenn alle, fängt bei der Klassenfahrt an.
Bei der Klassenfahrt geht das los. Es fällt ja auf bei Klassenfahrten oder bei Kindergeburtstagen, wenn angeblich immer dieselben Kinder krank sind. Oder wenn immer just an dem Tag die Oma zu Besuch kommt und der Kleine oder die Kleine nicht weg kann. Die Menschen können nicht mithalten, sie schämen sich, sie geben es nicht zu. Oder auf einer Elternversammlung, wenn dann darüber gesprochen wird in der Schulklasse, wie hoch soll denn das Taschengeld sein, das man den Kindern mitgibt, dann sieht man wirklich, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, wie einige Mütter da wirklich blass werden. Weil sie wissen, das schaffe ich nicht. Und dieses permanente Gefühl, es nicht zu schaffen, die es nicht mitmachen können, auch für die Kinder schon früh zu lernen, ich gehöre irgendwie nicht dazu, das ist hammerhart und das ist Armut. Wenn das wirklich nur daher kommt, dass zu wenig Geld da ist, dann ist das bittere Armut. Ja, und die wollten wir bekämpfen. Wir wollten immer, dass alle teilhaben können, egal in welcher materiellen Situation sie sind.
Und da haben wir mal eine Grafik vorbereitet, die eben zeigt, das untermauert im Grunde das, was Sie als Bilanz genannt haben. Wir hatten 2005 14,7 Menschen in Armut in Deutschland. Momentan sind es 16,6%. Das heißt also, die Armut ist gestiegen. Ja. Was sind die Gründe dafür?
Das ist nicht die wirtschaftliche Entwicklung, denn man kann feststellen, egal ob wir eine konjunkturelle Flaute haben, wie im Moment, oder ob es wirklich steil bergauf geht, die Armut wächst und wächst und wächst. Das heißt, die wirtschaftliche Entwicklung hat mit der Armut relativ wenig zu tun, sondern es geht darum, dass die Armen an unserem wirtschaftlichen Erfolg keinen Teil haben. Es ist Verteilungspolitik. Wenn ich hingehe und das Erwirtschaftete so verteilen der Gesellschaft, dass die, die ohnehin viel haben, immer mehr bekommen, das ist die Kehrseite dieser Armut, nämlich ein ungeheurer Reichtum, den wir bei immer weniger haben. Und auf der anderen Seite eben sehe, dass die, die die arm sind, auch dann immer mehr werden. Dann ist das ein reines Verteilungsproblem. Unsere Armut in Deutschland ist hausgemacht. Sie fällt nicht vom Himmel, sonst ist das Ergebnis politischer Entscheidungen oder auch politischer Nichtentscheidungen. Wenn ich die Menschen mit dem Arbeitslosengeld II, jetzt Bürgergeld, so rumdümpeln lassen, dass sie wirklich nicht wissen, wie sie über den Monat kommen sollen, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder über Weihnachten halbwegs vernünftig bringen, dann ist das eine politische Entscheidung, dann will man das so. Und deswegen auch immer, wenn ich sage, die Armut hat so zugenommen, beinhaltet das für mich auch seine Anklage. Es ist ein Armutszeugnis für die Politik.
Wie viel oder wie groß ist die Rolle auch der Migration? Seit 2015 sind ja viele Menschen zu uns gekommen und auch ein Großteil davon ist nicht in Arbeit, sondern in die Sozialsysteme integriert worden. Welche Rolle spielt das?
Noch rein statistisch gesehen, bei der Armutspopulation, die wir heute haben, wie man das nennt, das sind etwas über 14 Millionen Menschen. Zwei Drittel davon sind Deutsche, ein Drittel haben ausländischen Pass. Das ist so das Verhältnis. Man soll also nicht denken, es sind hauptsächlich Ausländer, die da in Armut sind. Nein, nein, der ganz große Teil sind Deutsche. Wir haben jetzt viele auch im Bürgergeldbezug, aber das sind jetzt 700.000 ukrainische Menschen und die sind vernünftigerweise im Bürgergeldbezug. Hätte man sie gleich ins Asylbewerberleistungssystem geschickt, dann wäre unsere Verwaltung wahrscheinlich zusammengebrochen, wie zum 2015. Es war so eine hochvernünftige Entscheidung, sie gleich ins Bürgergeld zu lassen. Und man will sie ja möglichst schnell auch integrieren. Und das geht nicht im Asylbewerberleistungsgesetz. Dazu sind die Jobcenter da. Und sie sind schon an der richtigen Stelle. Ich fand es vernünftig. Und ich sage auch immer, egal woher ein Kind kommt, wenn es bei uns ist und es ist arm, dann mache ich da keinen Unterschied mehr. Dann braucht es Hilfe. Punkt.
Wir schauen mal auf eine weitere Zahl, auf eine weitere Grafik. Und zwar geht es da um Altersarmut.
Oh ja.
Da haben wir also Altersarmut insgesamt 18,1%. Und da sehen wir eine Ungleichverteilung zwischen Männern und Frauen. Ja. Hier besonders betroffen sind natürlich Frauen, die auch als Alleinerziehende ihr Leben meistern mussten. Welche Problematik ist da im Rentensystem vorhanden, dass Frauen so häufig häufiger als Männer in die Altersarmut schlittern?
Na, die Problematik liegt dort, dass Frauen schon während der erwerbstätigen Phase weniger Einkommen haben als Männer, selbst in vergleichbaren Berufen. Mhm. Und das rächt sich natürlich im Alter. Das heißt, wer schon die schlechten Karten hatte während der Erwerbsphase, der hat auch im Alter nicht mehr. Wenn eine Frau alleinerziehend ist und die kann dann nun mal nicht Vollzeit arbeiten, wie soll das klappen mit drei Kindern? Ich muss ja irgendwie klarkommen. Und dann rächt sich das im Alter. Ich komme schon während der Erwerbsphase kaum über die Runden. Und im Alter habe ich dann die ganz schlechte Karte. Da muss ich nämlich im Zweifelsfall zu der kleinen Rente noch Altersgrundsicherung beantragen im Sozialamt. Das ist bitter. Wir haben gerade bei der Altersarmut wirklich eine eklatante Benachteiligung von Frauen.
Über Lösungen werden wir auch gleich sprechen. Ja. Lösungen haben Sie auch aufgeführt, Ihre Ideen für Lösungen. Vorher schauen wir uns mal ein Thema an, das immer wieder im Kampf gegen Armut diskutiert wird. Und zwar ist das bedingungslose Grundeinkommen. Dimitri Paul über einen Test durch Losverfahren.
Ein Jahr lang 1.000 Euro auf das Konto bekommen. Einfach so. Für Dirk Teugsdorf war das 2021 Realität. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Für ihn großes Glück. Denn sein Eiscafé brauchte eine neue Maschine. Teugsdorf stand vor der Frage, eine Finanzierung wagen, mitten in der Corona-Zeit.
Das können sich Menschen vielleicht nicht vorstellen, die nicht selbstständig arbeiten. Aber es sind Freudentränen geflossen, dass einem diese Entscheidung etwas erleichtert wurde.
Seit knapp 10 Jahren verlost der Verein Mein Grundeinkommen, wie bei einer Lotterie, Geld. Bisher haben mehr als 1.900 Personen bundesweit Glück gehabt. Finanziert wird das über Spenden. Ein Jahr lang eine gewisse Absicherung.
Der Druck ein Stück weit. Druck hat man zwar immer, wenn man selbstständig ist, aber in dem Wissen, dass jeden Monat 1.000 Euro kommen, ohne dass ich was dazu tun muss, ist schon eine sehr beruhigende Geschichte gewesen. Und man ist gesünder im Kopf, würde ich sagen. Man hat nicht mehr Existenzsorgen in dem Ausmaß, wie sie vielleicht vorher waren.
Durch das Grundeinkommen konnte Teugsdorf sich eine moderne Eismaschine finanzieren und besser arbeiten, größere Mengen produzieren. Und durch die neue Höhe der Maschine auch eine körperliche Entlastung. Denn die alte Maschine war zu niedrig für ihn. Ein wichtiger Schritt für das Unternehmen.
Wenn ich mir vorstelle, dass das möglich wäre, dass alle mit einer entspannteren Haltung durchs Leben gehen können, weil sie sich nicht überlegen müssen, kostet jetzt die Butter 3,50 Euro, 2,50 Euro, zu teuer ist sie eh, aber ich kann sie mir leisten, weil ich habe eine Sicherheit jeden Monat. Dann wäre das doch eine feine Sache.
Ob das eine sinnvolle Idee ist, das will die Volksinitiative Hamburg testet Grundeinkommen herausfinden und hat dafür in den vergangenen Monaten Unterschriften gesammelt. Bürgerinnen und Bürger dürfen im kommenden Jahr abstimmen, ob das Projekt in der Hansestadt getestet werden soll.
Viele Menschen verstehen diese Idee deshalb oder können viel damit anfangen, weil sie merken, dass auch sozusagen immer, wenn Lebensumbrüche sind, sie einfach viel besser abgesichert werden.
Das Projekt will in einem durchschnittlichen Hamburger Quartier das Grundeinkommen einführen, mit etwa 1.400 Euro im Monat. Bekommen sollen es etwa 2.000 Personen. Für Ammermann bietet das Einkommen Chancen.
Das schafft eine andere Planbarkeit für das Leben. Man kann eben Lebensentscheidungen unabhängig davon treffen, ob es jetzt in dem Moment wirklich sofort Einkommen generiert. Ich kann auch eine kleine Firma gründen, irgendwas Neues anfangen oder eine Familiengründung machen und weiß, ich bin jederzeit abgesichert.
Das bestätigt auch Dirk Tolksdorf. Und trotzdem hatte er in dem Jahr mit Grundeinkommen auch Zweifel.
Natürlich fragt man sich immer, warum ich? Es ist mit Sicherheit auch so, dass es Menschen gibt, die das aus meiner Emotion heraus eher verdient hätten.
Das bedingungslose Grundeinkommen soll aber für alle da sein, unabhängig vom Einkommen. Und auch bei Tolksdorf hat das Glück überwogen. Gerade als Selbstständiger musste er schon immer viel arbeiten und erntet jetzt die Früchte.
Ja, darf man natürlich nicht vergessen, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens bezieht sich ja auf alle. Das heißt also, dass alle dieses bedingungslose Grundeinkommen beziehen. Wäre das Ihrer Ansicht nach der Weg raus aus der Armutsfalle in Deutschland?
Daran glaube ich nicht. Also die Idee des Grundeinkommens, des bedingungslosen Grundeinkommens, finde ich erstmal unheimlich sympathisch.
Sympathisch
ist ja, weil mir das Menschenbild, zusagt. Ja, ja. Es geht eben nicht darum, dass man sagt, wenn gibt den Leuten Geld, dann werden sie faul, dann wollen die alle nicht mehr, die stehen morgens nicht mehr auf und ähnliches. Nein, beim bedingungslosen Grundeinkommen, die das vertreten, wird ein Menschenbild propagiert. Das sehe ich genauso. Menschen, wenn sie erstmal von Existenzängsten befreit sind, sind unheimlich kreativ und die wollen ja was tun. Die wollen ja auch arbeiten. Es gibt keinen, der den ganzen Tag in einer vermeintlichen sozialen Hängematte zubringen will. Das ist einfach eine Mehr. Und deswegen finde ich es sehr sympathisch. Nur, wenn ich feststelle, dass jetzt insbesondere auch aus Silicon Valley große Konzernbosse sich alle hinter dieses Grundeinkommen stellen, dann weiß ich, was da passieren kann. Dass es nämlich so gering ist, dass ich letztlich sage, komm, ihr habt doch kleines Geld, jetzt muss aber auch Ruhe sein im Karton. Schluss mit Sozialstaat, Schluss mit Rente, Schluss mit kostenloser Gesundheitsversorgung. Ihr habt ja euer Grundeinkommen, seht zu, wie ihr zurechtkommt. Vor einer solchen Entwicklung hätte ich Angst. Und wenn ich mir die Entwicklung in Deutschland so anschaue, wie gerade auf Arme im Moment auch wirklich verbal eingeprügelt wird, ist das ja nicht so weit her.
Man darf natürlich nicht vergessen, wer soll dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlen? Ich glaube, es gibt Berechnungen, das würde 1 Billion, ich meine, das ist in etwa die Größenordnung, 1 Billion jährlich kosten.
Ja, man muss riesig umverteilen, aber die, die es bezahlen, bekommen sie auch wieder. Das heißt, dieses Grundeinkommen bekommt ja jeder. Das heißt, in den großen Haushalten wird sich da möglicherweise kaum viel ändern. Wir haben gerade gesehen, in dem Beitrag hier ist von 1.400 Euro die Rede. Wenn das käme, das wäre schon mal ein Betrag. Der wäre zumindest über der offiziellen Armutsgrenze. Aber ich glaube nicht an diesen Betrag.
Es gibt eine Studie, ein Modellversuch, der im Januar 2025 veröffentlicht wird in Deutschland. Es gab was Ähnliches in Amerika. Da waren die Ergebnisse, wie ich gesehen habe, nicht so herausragend. Es gab eben höhere Konsumausgaben statt Investitionen in Weiterbildung, ist da rausgekommen bei diesem Versuch, bei der Studie. Seltener Bewerbungen, längere Arbeitslosigkeit. Wollen wir mal sehen, was das deutsche Modell gibt. Vielleicht ist es auch eine Frage der Herangehensweise der Bevölkerung, die das Geld bekommen, logischerweise.
Also ich sag mal so, wir müssen aufpassen, Arbeitsmarkt ist wichtig, aber Arbeitsmarkt und Bildung ist auch nicht alles. Wenn wir heute uns die armen Menschen anschauen, der allergrößte Teil von denen hat eine gute oder sehr gute Ausbildung. Die haben Abschlüsse, die sind trotzdem arm. Wenn man sich anschaut, wer ist eigentlich arm bei uns? Nur 5% der Armen sind tatsächlich erwerbslos. Die anderen sind Rentnerinnen und Rentner oder Erwerbstätige oder eben Kinder. Das heißt, wenn wir schauen,
kannst von dem Geld nicht mehr leben.
Das heißt, wenn wir also schauen und sagen, Grundeinkommen, wenn man das macht, die bilden sich nicht mehr genug fort oder ähnliches, oder die Arbeitslosenphasen sind länger, zumindest für die bundesdeutschen Verhältnisse, wäre das ziemlich ausgeschlossen, weil die Menschen sind zum größten Teil gut gebildet.
Jetzt sagen Sie, Krise, das Versagen einer Republik.
Ja.
Wo versagen wir? Wo sind genau die Themen, wo wir versagen?
Wir nehmen nicht alle mit. Das ist das Problem. Wir hatten ja jetzt wirklich seit 2020 durchgehend Krise. Das ging mit Corona los. Es kam der Überfall Russlands auf die Ukraine. Es kam die Energieengpässe. Dann gab es die explodierenden Preissteigerungen. Das alles war Krise. Und wir haben noch nie in Deutschland, in der Bundesrepublik, so viel Geld umgesetzt, um Krisen zu meistern, wie seit 2020. Also hunderte Milliarden wurden da wirklich genommen. Und trotzdem ist diese Gesellschaft gespaltener als je zuvor. Es ist trotz dieser hunderten Milliarden nicht gelungen, an die Armen auch zu denken, die es am dringendsten brauchen. Ich nehme Corona als Beispiel. Ein Jahr lang hatten wir Corona, als die erste Hilfe kam. Und wie sah das aus? Nach einem Jahr Corona, sie bekamen 10 FFP2-Masken geschenkt von diesem Staat, die Menschen in Hartz IV. Also was soll das? Ein Jahr lang haben wir gebraucht, bis wir Kindern in Hartz IV, in dieser Corona-Zeit, einen Laptop mal zukommen ließen, damit sie überhaupt am Schulunterricht teilnehmen konnten. Und so geht es weiter und weiter.
Viele mussten es hinterher sogar wieder zurückzahlen.
Ja, das Ergebnis, wir hatten vor der Krisenentwicklung 13 Millionen Arme und wir haben heute über 14 Millionen Arme. Und das, obwohl wir unheimlich Geld ausgegeben haben. Und das ist Versagen.
Geld ist offensichtlich nicht alles. Es geht um die Verteilung, wie Sie schon gesagt haben. Ja. Wie sieht denn Ihre Lösung aus?
Ja, dass man also erstmal ganz grundsätzlich, es macht keinen Sinn, weiter Geld immer mit der Gießkanne rauszuschütten. Mhm. Und wie das während der ganzen Krisenzeit ja gelaufen ist, das beste Beispiel Tankrabatt. Die mit den dicken SUVs vorfahren und die gerne Auto fahren, die auch wirklich Geld haben, sich so ein Ding leisten können, die hatten den größten Effekt. Diejenigen, die wirklich arm sind, die haben auch keine Autos, die hatten davon gar nichts. So könnte man etliche Beispiele nennen. Strompreisrabatte. Die am meisten davon profitieren, sind die mit den Haushalten, wo wirklich Strom umgesetzt wird. Am besten noch kleine Heimsauna im Keller, dann läuft der Laden richtig. Das heißt, wir müssen die Mittel, die wir haben, wesentlich stärker auch auf diejenigen konzentrieren, die es brauchen und dann aber auch richtig was tun für die Menschen.
Wie finden wir da genau die Unterschiede? Wissen Sie, es ist ja auch immer, man muss ja denn da so eine Abgrenzung machen. Irgendwo ist eine Grenze.
Na, man braucht im Zweifelsfall überhaupt nicht so eine scharfe Abgrenzung machen, weil wir sind in diesem drittreichsten Land auf der Welt, hätten wir alle finanziellen Möglichkeiten, wenn wir uns nur an wirklich die reichsten 10% halten, wenn es hier um Steuern geht. Man muss nicht unbedingt Einkommensteuer für alle erhöhen. Man muss nicht unbedingt sagen, wir tun nichts mehr für den Mittelstand. Aber wir müssen uns endlich durchringen bei unseren, wir haben mittlerweile 249 Milliardäre in Deutschland. Vor der Krisenzeit waren das gerade mal 107. Das heißt, da wurde unheimlich Reichtum aufgestaut. Und wenn wir uns nur daran halten, mit einer vernünftigen Vermögensteuer, mit einer vernünftigen Erbschaftssteuer, alles das, was es unter Helmut Kohl ja auch noch gab, dann hätten wir, glaube ich, auch die nötigen Finanzmittel, um wirklich für die Armen dann was zu tun. Ich will nur eine Zahl nennen.
Ja.
Wenn wir rund 25 bis 30 Milliarden ausgeben würden, um das Bürgergeld vernünftig zu erhöhen, sodass die Leute davon leben können. 25 bis 30 Milliarden wird das kosten. Dann hätten wir statistisch keine Armut mehr in Deutschland. Im Grunde genommen ein Schnäppchen. Aber wir können uns nicht dazu durchringen, diese Summe aufzubringen. Wohl aber werden solche Summen ja bei Steuergeschenken außerordentlich schnell aufgebracht. Und das ist das, wo ich denke, Deutschland versagt an der Stelle.
Welche Gefahr lauert da möglicherweise auch dadurch, wenn man so etwas versucht zu initiieren, dass diese angesprochenen Reichen dann auch das Land verlassen und eben Steuern nicht mehr zahlen. Das heißt also sozusagen, das Geld einfach abwandert.
Die Gefahr ist da. Aber sie wird nicht in der Fläche sein. Das heißt, es werden nicht alle Reichen plötzlich sagen, wir gehen jetzt mal sofort. Die, die wirklich so vaterlandslose Gesellen sind, die sind schon längst mit ihrem Geld irgendwo im Ausland, in irgendwelchen Briefkastenfirmen. Da wird ja schon Milliarden an Steuern hinterzogen, im Zweifelsfall. Nein, ich glaube nicht, dass das eine wirklich Wellenbewegung gibt. Ich glaube, dass unsere Reichen zumindest so viel, ja, sagen wir mal, Patriotismus noch aufbringen, dass sie nicht das Land verlassen, nur weil sich dieser Staat endlich auch um seine Ärmsten kümmern will. Das glaube ich nicht. So schlecht können Menschen nicht sein.
Ein Schlüssel gegen Armut ist sicherlich auch Bildung. Leider ist der Bildungszugang nicht für alle Jugendlichen gleich. Mhm. Und genau hier setzt der Verein Zeit für Zukunft an. Der Verein bringt Jugendliche mit Mentoren zusammen, um eben für die Jugendlichen andere Blickwinkel zu öffnen. Wagmar Hayati.
David ist ein großer Autofan. Mit seinem Mentor Sebastian besucht er schon zum zweiten Mal das Hamburger Automuseum.
Das ist doch ein elegantes Auto.
Ja, der sieht schön aus, denke ich schon. Der sieht auch aus, also ich mag dieses Logo nicht. Zum Glück haben sie das geändert, weil das sieht komisch aus.
Mit Autos kennt sich der 12-Jährige aus. Bei anderen Fragen versucht Sebastian zu helfen. Er engagiert sich seit März bei Zeit für Zukunft. Der Verein bringt nach einem strengen Auswahlverfahren ausgesuchte Mentoren mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die etwas Unterstützung brauchen. Auch Mentoren nehmen viel mit.
Also wir unternehmen ja ganz viel. Ne? Und das ist halt auch das Tolle, dass er genauso unternehmensfreudig ist wie ich. Er stellt mir auch Fragen, wo ich dann passen muss und erstmal eruieren muss, wo das herkommt. Aber ja, man lernt, glaube ich, gegenseitig sehr viel, wenn man das zusammen macht.
In den vergangenen 7 Monaten waren die beiden auch auf Veranstaltungen und haben Fahrradtouren gemacht. Davids Highlight, ein Besuch im Heidepark. Zuletzt war er dort vor 7 Jahren.
Die erste verrückte Fahrt, auf die wir waren, war der Krake. Ja, da wollte ich unbedingt hoch. Zum Glück war ich nicht vorne, weil für die Leute, die da vorne waren, das war sehr krank. Ich war so in der 3. Reihe, denke ich. Ja, habe dann einen Kitzel im Bauch. Und ja, das war halt das Besondere, so richtig besonders.
Und hier im Museum? Noch schöner als einen Sportwagen zu sehen, ist natürlich selbst einen zu fahren.
Ich fahre nicht so wie ich, ne? Fahr positiv.
Heute geht es vor allem um eins: Spaß haben. Denn zu Hause hat er Aufgaben, wenn seine alleinerziehende Mutter arbeitet.
Ich kümmere mich um meine Schwester. Ich mache die Hausarbeit. So zum Beispiel Staubsaugen oder die Wäsche machen oder halt allgemein die Dusche so zum Beispiel sauber machen oder das Geschirr.
Sebastian hat gleich beim ersten Treffen gemerkt, dass David ganz viele Interessen hat. Sie sprechen auch über seine Zukunftspläne.
Vielleicht studieren dann nach dem Abschluss. Vielleicht.
Und wenn du Chefarzt werden möchtest, musst du das.
Ja, dann muss ich noch über Basketball nachdenken auch. Auf jeden Fall, ich muss mich noch im Basketball verbessern. Ich denke, ich bin gut, aber so mittelmäßig.
Bevor Sebastian David nach Hause bringt, essen sie gemeinsam. Für David gibt es heute einen saftigen Burger, sein absolutes Lieblingsgericht.
Wie kann man keinen Burger mögen?
Zu Hause kocht David oft für sich und seine Schwester. Ein Burger steht da selten auf dem Plan.
Mama will nicht, dass wir so viel Fettiges essen oder sowas. Also kauft sie wenig Hackfleisch.
Das Mentoring-Programm ist auf mindestens 1 Jahr angelegt. David und Sebastian werden wohl noch länger ein Team bleiben.
Tolle Initiative, toller Verein, muss ich sagen. Chefarzt finde ich super Idee, auch ganz toll, dass eben beide was mitgenommen haben. Der Jugendliche, der Mentor, also es ist ein tolles Miteinander. Wir befinden uns hier, möglicherweise erkennt es der Kenner, der Fachmann, die Fachfrau auf den ersten Blick. Wir befinden uns in Ligurien. Was für ein Haus haben Sie in Ligurien?
Also die Familie meiner Frau, die haben dort so ein sehr kleines Haus, eine Violetta nennt man da, schon ewig lang. Haben die das seit den 60er Jahren, glaube ich. Das Haus ist so, ich nehme mal an, um die Jahrhundertwende irgendwann gebaut worden. Und da befinden sich halt auch auf dem Grundstück 40 oder ich glaube ja, so 45 Olivenbäume.
Ja.
Ja, das Haus steht da und seit Ewigkeiten fährt die Familie meiner Frau hin und seit wir uns kennen, das ist ja schon auch schon ein paar Jährchen her, fahre ich halt mit. Und,
was für eine Liste hat Ihnen Ihre Frau jetzt schon angefertigt, was Sie zu erledigen haben?
Na, als nächstes steht die Ernte an.
Ja, okay, ja, lassen Sie über die Ernte gleich sprechen, aber da gibt es ja noch viel anderes. Gut, also hier ne, nochmal was anbringen,
Dachrinne reinigen, Garten in Ordnung bringen und so weiter und so weiter. Klar, jetzt wo die Rente da ist. Aber meine Frau ist da gar nicht so schlimm. Mein Sohn ist da noch ein bisschen brutaler. Vater hat doch Zeit, er ist in Rente.
So. Ja. Ja, naja, gut, ehrliche Worte müssen auch gesprochen werden. Ne? Jetzt kommen wir mal zur Olivenernte. Sie haben diese mehr als 40 Olivenbäume auf diesem Grundstück. Olivenernte, das machen Sie jetzt. Da fahren Sie deswegen jetzt extra hin auch.
Ja, natürlich. Es ist uns unheimlich viel wert. Denn also so ein reines Olivenöl, ein eigenes Olivenöl, wirklich ungespritzt, erste Pressung, ist wirklich ein, das ist Gold Liguriens, wie man sagt, ist es wirklich.
Aus dem Hause Schneider, heute mitgebracht.
Aus dem Hause Otto Schneider.
So.
Und das andere ist, dass es unheimlich Spaß macht. Klar, also ich habe mich jetzt wirklich Jahrzehnte eindeutig zu wenig bewegt. Jetzt kann ich außen die Natur, kann mich da nützlich machen. Und auch dieses Miteinander bei so einer Ernte ist ja wahnsinnig
schön. Wie geht denn das eigentlich? Man klopft da gegen die Stämme und dann sammelt man das unten auf so
Planen? Es werden Netze ausgelegt und so aufgehangen, so auf halber Höhe. Und dann wird mit Stöcken, früher war das so Bambusstöcke, wird reingeschlagen in so einen Baum, damit die Oliven runterkommen. Heute ist das schon ein bisschen mit so einem kleinen Elektromotor unten dran.
So ein Rüttler,
genau. Der dann da oben so rumrüttelt, dann kommen die Oliven runter und dann beschwerlich muss das Zeug aus dem Netz herausgeholt werden, in die Kisten gepackt werden. Die Netze müssen zusammengerollt werden. Vor allen Dingen aber, ganz wichtig, geht es dann zur Mühle.
So, ach du, ich mach mal eben einen kleinen Vergleich. Das muss einfach sein. Ich habe hier handelsübliches Olivenöl haben wir. Ja. Schmeckt wie Olivenöl, so schmeckt. Mhm. Ja. Und jetzt machen wir mal den Vergleich mit dem Otto Schneider Olivenöl. Guck mal, das Sie mitgebracht haben. Schön trüb auch, ja, nicht zu viel. Olivenöl ist ja auch wahnsinnig teuer geworden. Wahnsinnig.
Ja.
So, jetzt probiere ich mal.
Hammer.
Boah.
Ist der Hammer, ja?
Boah. Ich will Ihnen jetzt nicht alles wegtrinken, aber boah. Das mit ein bisschen Weißbrot, ein bisschen Salz und dann sind wir bei der Mühle.
Ja.
Da vertreiben Sie sich die Zeit, während das Olivenöl.
Das Zeug muss ja irgendwie muss ja irgendwie gepresst werden und in dem Ort selber gibt es im Umkreis 3 Mühlen und da kommen dann also alle Bauern dann abends nach der Ernte zusammen, bringen ihre Oliven hin und achten argwöhnisch drauf, lassen ihre Oliven nicht alleine, dass da nichts vermengt wird. Jeder will genau das Öl aus seiner Olive haben und das kann natürlich dauern. Erstmal bis man dran ist, bis überhaupt Platz ist und dann bis das geschehen ist. Und was macht man so lang? Man muss in der Not was
man
essen,
Wein
man muss
trinken.
Was essen, Rotwein trinken und plaudert und sitzt beisammen und es ist wunderschön, wirklich wunderschön.
Ist das so Müßiggang, den Sie genießen können, wo Sie sagen, ja, das ist es einfach, das ist so schön,
Leben. Das war körperlich sehr anstrengend, aber absolut Müßiggang, ja. Müßiggang heißt ja nicht, dass man faul ist. Mhm. Und mit der Rente habe ich ja, wir hatten vorhin den Beitrag, jetzt mein Grundeinkommen. Und jetzt kann ich aktiv Musik gehen.
Toll,
ja,
toll. Und das Olivenöl, sehr lecker. Wir verlassen jetzt diese Traumwelt Liguriens und landen in der harten Realität Norddeutschlands. Eine Realität, die man gefühlt immer häufiger sieht. Leben auf der Straße. Elisabeth Bergmann hat Chris getroffen, der sich genau daraus hat befreien können.
Eine heiße Tasse Kaffee, ein Stuhl zum Sitzen und ein Dach über dem Kopf. Für Chris etwas Besonderes. Er lebte 7 Jahre auf der Straße.
Die ersten 2,5 Jahre habe ich irgendwie noch geschafft, zu arbeiten zu gehen, auf Steuerkarte. Aber nach 2,5 Jahren konnte ich nicht mehr arbeiten, weil ich mich zum Vollalkoholiker entwickelt habe. Und zwar bis zu 3 Flaschen Wodka am Tag. Da war nichts mehr mit Arbeiten, ich war nonstop betrunken. Für mich persönlich war mehr oder weniger die Einsamkeit. Du hast zwar Lautstärken, du hast Menschen um dich, Anführungsstrichen, aber so vom Herzen her bist du einsam. Dann greifst du automatisch irgendwann, die meisten zumindest, zu Drogen und Alkohol, um das Ganze zu verkraften. Und im Schnitt, der Menschen, die länger auf der Straße leben, 30 Jahre jünger wie Menschen, die in der Wohnung waren. Dann habe ich einen Hinz und Künstler kennengelernt und bin auch bei Hinz und Kunst angefangen. Ich bin seit 29 Jahren bei Hinz und Kunst. Das ist eine Hausnummer, ne? Ja. Am Anfang konnte ich nur eine halbe Stunde Zahlen verkaufen, da war der Teufel Alkohol wichtiger. Aber umso öfters ich losgegangen bin, habe ich immer meine Struktur bekommen. Ich habe es mir gar nicht vorgenommen, nicht weniger zu trinken. Und irgendwann konnte ich eine halbe Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, den ganzen Tag Zeitungen verkaufen, ohne zu trinken.
Zeitungen verkauft er nicht mehr, aber Chris zeigt Interessierten die Stadt. Aus einer anderen Perspektive als Obdachloser.
Damit Vorurteile gegenüber Obdachlosen abgebaut werden. Beziehungsweise viele haben halt immer im Kopf, Obdachlose sind Alkoholiker, sind Junkies, haben keinen Bock zu arbeiten, total Schmarotzer, und das ist genau das Gegenteil. Und die meisten Obdachlosen bzw. Wohnungslosen haben eine abgeschlossene Lehre. Viele haben studiert, waren Anwälte, Richter, Ärzte, Lehrer aus allen Schichten. Wir haben 23 Duschen für 3000 Obdachlose. 23 Duschen. Aber Schwimmbad gibt's Duschen. Muss man aber bezahlen. Schließfächer kosten Geld. Und dann holt euch mal Lebensmittel und nehmt die mal mit, dort, wo ihr euch aufhaltet. Wenn du dich draußen auffällst mit deinen Lebensmitteln und verweilst so ungefähr eine Stunde irgendwo, spätestens nach einer Stunde, dann hast du Ratten angezogen. Wir haben 50 Rattenbisse pro Jahr an obdachlosen Menschen. Dann haben wir da drüben die sogenannte Zentralbücherei, eine ganz wichtige Anlaufstelle für einen Obdachlosen. Wenn du dich bestimmt benimmst und nicht schlecht riechen tust, kannst du dich zu den Öffnungszeiten 7-mal die Woche drin aufhalten. Kostenlos Toilette benutzen, sich weiterbilden, kostenloses WLAN.
Der Rundgang endet bei Hinz und Kunst. 25 Wochenstunden arbeitet Chris für das Straßenmagazin.
Hinz und Kunst hat mein Leben gerettet. Sonst wäre ich bestimmt schon vor 26 Jahren tot und hätte mich totgesoffen. Hinz und Kunst ist für mich Therapie ohne Medikamente. Ja.
Seit 2011 hat Chris eine eigene Wohnung und lebt mit Hund Struppi in anderthalb Zimmern.
Ja, großartig, dass er da rausgekommen ist, mit Hinz und Kunst, aber auch vor allen Dingen natürlich mit eigenem Antrieb. Ich meine mich an Gespräche auch mit Obdachlosen, ehemaligen Obdachlosen zu erinnern, dass Alkohol gar nicht das allerschlimmste Thema ist, sondern, oder das schwierigste Thema, um wieder reinzukommen in die Gesellschaft, sondern Konto und Wohnung.
Wohnung, ja. Ne?
Weil sonst kannst du auch gar keine Arbeit beginnen. Du musst ja irgendwo erreichbar sein.
Ja, ich brauche erstens eine Adresse. Zweitens, Wohnung heißt, ich kann mich zurückziehen. Und was wirklich die, die immer Wohnung hatten, sich gar nicht so vor Augen halten, die Wohnung ist ein Schutzraum. Ich kann eine Tür zumachen und fühle mich sicher. Und das ist so wichtig, das ist so existenziell wichtig, und das ist Obdachlosen vorenthalten. Und deswegen plädieren ja, wir schon ewig für ein Konzept Housing First, sprich erstmal die Wohnung organisieren den Leuten, in die Wohnung rein, damit sie auch ein bisschen mal abschalten können, entspannen können, damit dann soziale Arbeit auch wirklich Früchte tragen kann. Denn wie will ich einen Menschen für den Arbeitsmarkt fit machen? Wie will ich ihm helfen, seine sozialen Probleme zu bewältigen, wenn er nicht mal ein Dach über dem Kopf hat? Wie soll das funktionieren? Deswegen, Wohnung muss ganz am Anfang stehen und nicht, wie das jetzt häufig praktiziert wird, kümmert euch mal und irgendwie schauen wir da mal, wo wir den unterbringen. So kann es nicht klappen. Housing First ist wirklich die Methode der
Wahl. Housing First, ganz wichtiger Aspekt. Weil ich das Ihnen zu Hause auch versprochen hatte, wir werden heute noch über Bärte reden. Jetzt ist es soweit. Wobei ich mir ja schon einen Rüffel geholt habe, absolut, bevor wir überhaupt auf Sendung gegangen sind. Ja. Das sei gar kein Bart.
Was ist denn dann Bart?
Ja, was ist denn? Ja. Was ist denn? Das ist gar kein, also Backenbart hieß
Backenbart.
Das früher. Backenbart? Hieß es früher bei uns, unserem Kunstlehrer.
Das sind Koteletten. Das sind etwas größere, etwas mächtigere, etwas schwungvollere, aber Koteletten, kein Backenbart.
Und das
kein preußischer Backenbart, sondern beste Koteletten aus den 70ern.
Und das hat auch nichts mit einer modischen, Febel zu tun, mit einem ästhetischen Febel zu tun, sondern das ist eigentlich eher Lebensgrundeinstellung bei Ihnen?
Bei mir ist das ein bisschen Reminiszenz an wirklich an die Hippie-Zeit, die Hippie-Bewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Ich möchte
da war das mal Modeerscheinung. Aber
also ich möchte mal was zeigen, was auch sehr gut dazu passt. Und zwar haben wir noch eine schöne Aufnahme von Ihnen als Musiker. Da sieht man, das hat auch was damit zu tun. Rock'n'Roller mit Bart. Guck mal, schauen wir mal rein. Ja, Wahnsinn. Das war übrigens am Schlagzeug war Ihr Sohn.
War mein Sohn, ne?
War Ihr Sohn.
Mit dem spiele ich heute noch zusammen.
Die Band heißt Left.
Left.
Und Sie wollen das Ganze auch ein bisschen intensivieren.
Jetzt wird's, endlich kann ich es intensivieren. Wir haben bisher auch viel geprobt, sind auch regelmäßig aufgetreten. Aber man quetscht es immer so ein bisschen in den Terminplan mit rein. Ja, und heute kann ich mir wirklich die Zeit nehmen, die es braucht und kann vor allen Dingen auch wieder wesentlich kreativer werden. Also wieder selber Songs schreiben, selber texten und so weiter. Darauf freue ich mich.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie unser Gast waren. Das war sehr aufschlussreich. Dankeschön.
Ich danke.
Morgen gibt es Schnee im Norden und da passt auch das Wintermärchen zu, von dem uns dann Katharina Thalbach erzählen wird. Morgen ist die Schauspielerin bei uns auf dem roten Sofa. 18:45 Uhr, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen, einen schönen Montagabend noch. Tschüss.